Wir wollen jetzt still werden und aus Gottes Wort lesen und hören. Ich lese aus Markus 16, aus Markus das 16. Kapitel. Überschrieben ist das alles mit Jesu Auferstehung. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zum Grab. Und sie sagten zueinander: Wer wälzt uns den Stein vom Eingang des Grabes? Und sie sahen hin und merkten, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen. Der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sagte zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Da ist die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch nach Galiläa hergehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als er früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und jetzt Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es dem anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihr verstocktes Herz, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn als Auferstanden gesehen haben. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die denen folgen werden, die glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und die werden gesund werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hin und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Amen. Liebe Geschwister, preist ihn. Wir singen das Lied Preist ihn.
Hallelujah. preist den Herrn. McKeever, sagte der Gouverneur, du bist unser bester Mann. Du hast bestimmt schon von diesem Jesus gehört, der alles durcheinander bringt. Er ist zu gefährlich. Wir haben einige Leute auf ihn angesetzt. Für dich habe ich eine ganz besondere Aufgabe. Ich brauche von dir einen Bericht, von dem du zusammenstellst, von all den Leuten, die mit Jesus zu tun gehabt haben. Hier ist eine Liste mit den Adressen. So fängt ein Film des Evangeliumsrundfunks an, den er von einer Reihe von Jahren gedreht hat, mit der Überschrift Geheimauftrag für McKeever. Und so macht sich McKeever auf den Weg. Er geht von einem zum anderen der langen Liste, die er da bekommen hat. Er trifft einen Tennisspieler und er sagt zu ihm, stimmt es, dass du gelähmt gewesen bist? Ja, das stimmt. Und hat Jesus dich geheilt? Ja, ja, Jesus hat mich geheilt. Und jetzt? Jetzt bist du sein Jünger? Sein Jünger? Meinst du, dass es nur deswegen gemacht hat, dass ich sein Jünger werde? Also ich bin ja wirklich dankbar. Ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass ich undankbar wäre. Aber jetzt kann ich endlich mein Leben führen, so wie ich es möchte. Und so geht McKeever weiter, von einem zum anderen. Er kommt in einen relativ armen Teil der Stadt, zu einem Gebäude, das die Hausnummer auf seinem Zettel hat. Und als er reingeht, da trifft er eine relativ emotionale junge Frau. Und er fragte, hast du irgendetwas mit Jesus zu tun gehabt? Und sie sagt, ja, du hättest mein Leben vorher sehen sollen. Ich bin Jesus begegnet und er hat mich völlig neu gemacht. Und jetzt helfe ich hier in dieser Suppenküche, um den Armen hier etwas Gutes zu tun. Zum Schluss kommt McKeever zu einem Migranten, der an einer Staffelei steht und dort am Malen ist. Und er sagt zu ihm, ja, es stimmt. McKeever, ich bin stockblind gewesen. Und Jesus hat mir mein Augenlicht wiedergegeben. Ich bin so dankbar für das, was er getan hat. Aber weißt du was? Es gibt etwas, das noch viel, viel besser ist. Jesus hat das Dunkel aus meinem Herzen vertrieben. Schließlich geht McKeever zurück in sein Büro. Die ganzen Berichte schwirren durch seinen Kopf. Und er stellt sich die Frage, was um alles in der Welt schreibe ich jetzt für den Gouverneur zusammen? Was soll ich nur berichten? Und während er da sitzt und nachdenkt, nimmt er schließlich seine ganzen Notizen und wirft sie in den Papierkorb. Er geht runter, steigt ins Auto ein und fährt hinaus in die Nacht. Genau genommen ist schon fast morgen, es hat er ganze Nacht durchgearbeitet. Und während er das so fährt, macht er das Radio an und er hört die Stimme des Gouverneurs. Jesus ist einfach viel zu gefährlich gewesen. Wir haben ihn festgesetzt. Er wurde vor Gericht gestellt und verurteilt. Dann wurde er hingerichtet. War leider nichts zu machen. Das war eine Sache der Staatsräson. Langsam wird es hell. McKeever stellt fest, dass er in dem Stadtteil gelandet ist, wo vor allen Dingen arme Leute wohnten. Und er sah auch an der Seite des Gebäudes, wo diese Suppenküche eingerichtet war. Er stellt das Auto ab, geht rüber. Natürlich ist alles verrammelt, mitten in der Nacht bzw. am frühen Morgen. Kein Mensch ist da. Und trotzdem klopft er an die Tür. Nach einiger Zeit wird sie ganz leicht geöffnet. Und diese überemotionale junge Frau schaut durch den Türspalt. McKeever schaut sie an und sagt, jetzt ist ja alles vorbei. Ich hätte Jesus so gerne kennengelernt. Aber, sagt das Mädchen, das kannst du. Jesus ist auferstanden. Als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gesagt, dieses Mädchen hat einen Vogel, die spinnt. Obwohl ich die Geschichte gekannt habe. Und ich bin davon überzeugt, die Jünger, die haben am ersten Morgen, genau am ersten Ostermorgen, genau das Gleiche gedacht. Das ist einfach absolut bescheuert, was diese Frauen erzählen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Für uns ist es schwierig, das so nachzuvollziehen, weil wir die Geschichte schon x-mal gesehen oder gehört haben, gelesen haben. Aber wisst ihr was, an diesem ersten Ostermorgen, da gab es nur zwei kleine Gruppen von Leuten, die geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist. Die eine Gruppe, nur ein paar ganz wenige, waren die Soldaten, die haben es direkt miterlebt. Die andere Gruppe waren die Pharisäer. Die scheinen irgendwie damit gerechnet zu haben, dass die Geschichte am Karfreitag noch nicht zu Ende war. Doch seither, seit diesem ersten Ostermorgen, ist nichts mehr so, wie es vorher gewesen ist. Im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, sagt Paulus im 20. Vers, jetzt ist alles ganz anders. Christus ist auferstanden. Warum geht es eigentlich an den Ostern? Lasst mich kurz auf ein paar Dinge hinweisen. Zunächst mal auf unerwartete Umwälzungen. Unerwartete Umwälzungen. Das sind ja verschiedene Gruppen, die in der Bibel, im Neuen Testament vor allen Dingen erwähnt werden. Und jede dieser Gruppen hatten ein anderes Gottesbild. Das sind die Pharisäer, die davon ausgingen, nicht ganz zu Unrecht, dass Gott der Weltherrscher ist. Dann waren die Griechen, die Gott für so eine Superintelligenz gehalten haben. Es war eine riesige Menge von Leuten, die Ungebildeten im Neuen Testament, oder von den Griechen wurden sie die Barbaren genannt, die haben meistens an irgendeine Naturmacht geglaubt, wenn sie von Gott gesprochen haben. Und dann war da die kleine Gruppe der Jünger, die hatten sich über die Jahre hinweg, wo sie mit Jesus zusammen waren, Gott also einen Privatgott vorgestellt, der besonders an ihnen interessiert war. Wir haben das gerade eben gehört, da gingen die Frauen zum Grab hin. Im 3. Vers heißt es, als sie untereinander waren, da sagten sie zueinander, wer wälzt uns den Stein vom Eingang des Grabes weg? Ich bin schon ein paar Mal in Israel gewesen und der eine Platz, wo ich jedes Mal gerne hingehe, ist das sogenannte Gartengrab. Nur ein paar hundert Meter von unserer Gemeinde in Jerusalem entfernt. Ist ein großer Garten, sehr schön angelegt. Das ist ziemlich sicher nicht das ursprüngliche Grab, aber es ist so, wie es das Grab tatsächlich gewesen ist. Man geht da durch, wunderschöne Blumen, es ist sehr still in all dem Durcheinander in Jerusalem. Und die Blumen blühen, die Bäume sind schön. Und dann kommt man runter, ein paar Schritte weiter runter, an eine große Felswand. Und in dieser Felswand ist ein Eingang hineingehauen, so wie das üblich gewesen ist zur Zeit Jesu, wie Leute, die Reichen vor allen Dingen, beerdigt worden sind. Und dann geht man da hinein in diese, durch diese Tür und da liegt sogar so ein Stein daneben, der vor die Gräber gewälzt wurde. Ein Riesenstein. Also auch die stärksten Männer der Erde würden den nicht hochkriegen. Es wiegt über eine Tonne, diese riesigen Dinger. Weil er muss ja das ganze Ding verschließen. Man kommt hinein, sieht eine Bank aus Fels. Und da wurden die Toten drauf aufgebahrt. Und dann das Grab verschlossen. Ein stiller Platz, ein ruhiger Platz, kein Mensch redet etwas normalerweise. Und du schaust das an und das Grab ist natürlich leer. Und du drehst dich um und willst rausgehen und dein Blick fällt auf die Tür. Und an der Tür steht, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Also steht in Englisch dort, nicht auf Deutsch. He's not here, he's risen. Da ist dieser Jesus, er lebt auf unserer Erde, er leidet, er stirbt, so wie wir das auch alle einmal tun werden. Da ist dieser Jesus, er kümmert sich um die Verachteten und um die Ausgestoßenen. Da ist dieser Jesus, von dem der Kirchenvater Athanasius gesagt hat, Gott wurde Mensch, damit wir Gott werden können. Und dieser Jesus Christus, dieser Jesus vom Ostermorgen, fordert eine Reaktion heraus. Für die einen ist die Reaktion kontra. Die Führer, von denen wir vorher schon kurz gesprochen haben, des Volkes, die wollten die Tatsache unterdrücken, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. In der ganzen Apostelgeschichte, wo ja immer wieder über diese Frage diskutiert wird, steht nicht ein einziges Mal, dass die Pharisäer gesagt haben oder der Hohe Rat gesagt hat, ihr lügt zu den Aposteln. Nicht einmal steht es dort. Das erste Mal, wo Leute gesagt haben, ist ein bisschen verrückt, das war in Athen, 2000 Kilometer oder so entfernt. Die hatten keine Ahnung, was vorgegangen war und für die war es natürlich nicht gerade besonders einsichtig. Aber in Jerusalem hat das niemand abgestritten. Die Jünger waren sich so sicher, dass sie an der Stelle, wo es jeder nachprüfen konnte, mit ihrer Botschaft angefangen haben. Und dann haben sie noch einen unvergehbaren Fehler gemacht. Sie haben gesagt, die ersten Zeugen waren Frauen. Ich weiß, dass das einigen jetzt wehtut, aber damals haben Frauen nichts gezählt. Wenn irgendein Gerichtsfall gewesen ist, hat die Aussage einer Frau nichts gezählt. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Jünger das gesagt haben, davon berichtet haben. Es gibt ja manche Leute, die sind der Meinung, Geschichte ist hinterher erfunden worden. Wenn diese Geschichte erfunden worden ist, dann ist sie hundsmiserabel schlecht erfunden worden. Weil sie nämlich jemanden als Zeugen benannt hat, der nicht gezählt hat in der Gesellschaft. Kontra. Aber man kann natürlich auch pro sagen. Man kann sagen, Tatsachen gelten. Tatsachen gelten, ob es den Leuten passt oder nicht. Immerhin, Konfuzius, der Religionsgründer, ist tot. Buddha ist tot. Mose ist tot. Mohammed ist tot. Marx ist tot. Mao ist tot. Und wie sie alle heißen. Aber Jesus lebt. Keiner von diesen Leuten hat je behauptet, dass er weiterleben wird. Jesus war sich so sicher, dass er seine Auferstehung vorher angekündigt hat. C.S. Lewis hat gesagt, diese ganze Geschichte, die stellt uns vor ein Entweder-Oder. Entweder ist das der gottloseste, gemeinste und herzloseste Betrug, den es je gegeben hat. Oder es ist die großartigste Tatsache der Geschichte. Das, was viele Leute tun, dass sie so wohlwollend Jesus als einen guten oder den besten Menschen bezeichnen, diese Chance hat Jesus uns nie gegeben. Seine Aussagen, seine Forderungen waren so radikal, dass sie entweder stimmen müssen oder dass es verrückt war. Seit der Auferstehung Jesu scheiden sich die Geister an ihm. Er fordert uns auf, ihm zu folgen oder für immer von Gott getrennt zu sein. Das ist das Erste. Unerwartete Umwälzungen. Das Zweite, veränderte Versager. Es ist interessant, wie der Text hier weitergeht. Als Jesus den Frauen begegnet, sagt er zu ihnen, geht nun zu meinen Jüngern und sagt es ihnen und sagt es dem Petrus. Er wird extra erwähnt. Könnt ihr euch vorstellen, wie das Großmaul Petrus sich gefühlt hat an diesem Ostermorgen? 3 Jahre lang war er mit Jesus zusammen gewesen, hatte Großartiges mit ihm erlebt. Ich werde dich nie verlassen, auch wenn alle anderen wegrennen. Und dann sagt er, nee, den kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Ich möchte von Gott verflucht sein, wenn ich den Jesus kenne. Ja, das steht tatsächlich in der Bibel drin, hat der Petrus gesagt. Und jetzt sitzt er da und er sagt, das kann ich nie wieder gut machen, was ich da getan habe. Was ich so großartig finde, ist, Jesus ist treu zu den Versagern. Er vergibt den Schuldigen, sagt es meinen Jüngern und Petrus. Egal, wie tief wir gefallen sind, Jesus Christus macht alles neu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht kennst du solche Petrus-Momente. Am Ende der Geschichte mit Jesus, so wie Johannes sie uns berichtet, da ist eine Begegnung, die erste persönliche Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Und diejenigen, die die Bibel kennen, werden sich an dieses Gespräch erinnern, wo Jesus den Petrus 3-mal fragt, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus, das kommt leider in den wenigsten deutschen Übersetzungen raus. Im Griechischen sind es 2 unterschiedliche Worte, die hier benutzt werden. Petrus sagte dazu Jesus, Jesus, du weißt, dass ich dein Freund bin. Und Jesus fragt ein 2. Mal, Petrus, hast du mich wirklich lieb? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, ich bin dein Freund. Und dann geht Jesus darauf ein und sagt, Petrus, bist du wirklich mein Freund? Und Petrus antwortet darauf, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, dass ich dein Freund bin. Solche Momente kommen. Manfred Siebald hat dazu ein Lied geschrieben. Er sagt oder singt: Nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich habe so viel getan, gegen deinen Willen, gegen deinen Rat. Hat deine Liebe nicht vielleicht ihre Grenzen jetzt erreicht? Und du kannst nicht mehr verzeihen, was ich tat. Ging ich auch zuerst nur kleine Schritte fort von dir, so spüre ich doch zwischen uns jetzt die Unendlichkeit. Und um jede Stunde ohne dich, alle Tage fern von dir, alle eigenen Wege, tut es mir heut leid. Nimmst du mich noch einmal an, ob es wieder werden kann, so wie damals, als ich nahe bei dir war, was ich damals von mir stieß, als ich deine Hand verließ, wird mir erst aus meiner Ferne richtig klar. Du sollst wieder meine erste Freude früh am Morgen sein und der letzte Gedanke vor der Nacht. Und wenn einer von dir Gutes sagt, will ich mich wieder freuen. Und es soll mir wehtun, wenn man dich verlacht. Nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich halte mich daran. Ich darf kommen. Du stößt mich nicht hinaus. Meine Flucht ist nun vorbei und ich gehöre dir wieder neu. Es ist gut, bei dir zu sein, bei dir zu Haus. Ein wunderbares Lied. Ostern gibt dir, gibt uns eine neue Chance. Ostern öffnet Zukunft. Aber Ostern gibt auch eine neue Erkenntnis. Die Geschichte, die ich gerade eben angefangen habe mit dem Petrus, die geht ja noch ein paar Verse weiter. Jesus gibt Petrus einen neuen Auftrag. Und Petrus dreht sich rum und er sieht den Johannes. Und er sagt: Ja, Jesus, aber was ist mit dem da? Und Jesus antwortet den Johannes 21 im 22. Vers: Petrus, was geht dich das an? Wir wollen gerne wissen, wollen gerne alles wissen. Wir wollen gerne auf Nummer sicher gehen. Das Großartige ist, zwischen Ostern und Pfingsten hat der Petrus einige Dinge gelernt. Er hat gelernt, es gibt Dinge, die völlig unerheblich sind. Er hat gelernt, es gibt Dinge, die ich nicht wissen muss. Und er hat gelernt, es gibt etwas, das entscheidend anders ist, als ich mir das bisher vorgestellt habe. In der Apostelgeschichte im 10. Kapitel wird davon berichtet. Da führt Gott den Petrus zu einem Heiden, zu einem römischen Hauptmann, um ihm das Evangelium zu verkündigen. Der Petrus sagt zunächst: Um alles in der Welt. Ich habe mein ganzes Leben noch nichts gegen das Alte Testament gemacht. Das hieß natürlich damals nicht Altes Testament, aber gegen die Bibel gemacht. Und jetzt sowas. Das geht doch nicht. Aber der Herr weist ihn darauf hin und er geht schließlich. Er predigt diesen Leuten die gute Nachricht. Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Leute, die nichts mit Gott vorher zu tun gehabt haben, nach dem Verständnis der Juden. Und Petrus sagt etwas sehr Interessantes da. Er sagt: Jetzt erkenne ich, hätte ich eigentlich schon vorher kapieren können, aber er sagt: Jetzt erkenne ich, Gott macht keinen Unterschied. Der Lebensstil, der religiöse Lebensstil ist nicht entscheidend. Gott nimmt jeden an, der zu ihm kommt. Und das ist die Grundlage dafür, dass die erste Christenheit gewachsen ist, dass sie explodiert ist im Römischen Reich. Und seit der Auferstehung, seit diesem Ostermorgen können du und ich mit Gott an der Weltveränderung zusammenarbeiten. Deswegen haben wir gerade vorher unsere Missionsopfer zusammengelegt. Das ist es, was Ostern wirklich begeisternd macht. Veränderte Versager. Und noch ein Hinweis zum Schluss. Eine zuverlässige Zukunftsperspektive, eine zuverlässige Zukunftsperspektive. Ich weiß nicht, ob euch das vorher aufgefallen ist, als Alexander das vorgelesen hat, aber in diesen Versen, da stehen einige Begriffe drin, die extrem starke Emotionen beschreiben. Sehr unsicher, verängstigt. In jedem zweiten Vers steht so ein Begriff. Sie waren ungläubig, sie waren entsetzt, sie hatten Angst. All diese extremen Emotionen. Und dann kommt der Herr und er gibt ihnen den Auftrag, verkündigt die gute Nachricht in der ganzen Welt. Und das Kapitel endet mit den Zusammenfassung, dass die Jünger das tatsächlich getan haben. Sie gingen überall hin und verkündeten die gute Nachricht. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die der Verkündigung folgten. Jeder überall, das ändert. Dadurch wird nicht nur unser Ziel geändert, sondern es wird auch der Antrieb geändert. Wir bekommen einen anderen Lebenssinn. Warum ist das der Fall? Das ist der Fall, weil es eigentlich keine Alternative gibt. Leute, die bei Jesus sind, werden automatisch so sein. In der Apostelgeschichte im 4. Kapitel sind Johannes und Petrus festgesetzt worden. Sie sind festgesetzt worden, weil sie über Jesus gesprochen haben. Und der Hohe Rat schaut sie an, wie sie da stehen. Und da heißt es in Apostelgeschichte 4, sie erkannten, dass sie mit Jesus zusammen gewesen waren. Ich hoffe, das erkennt man bei uns auch, dass wir mit Jesus zusammen sind. Und als die Pharisäer, die Schriftgelehrten ihnen sagen, jetzt reicht's aber. Ihr habt schon genügend Schwierigkeiten gemacht mit eurer Predigt. Da sagt Petrus darauf, tut uns wirklich leid. Aber wir können es einfach nicht lassen, dass wir von Jesus reden sollten, von dem, was wir gesehen und gehört haben. Ich meine, es sei Ulrich Parziani gewesen, der gesagt hat, wir können einfach die Klappe nicht halten. Wir müssen von diesem Jesus Christus reden. Das hat der Petrus erlebt, das hat der Paulus erlebt, das hat der Bischof Polycarp von Smyrna erlebt. Die haben erkannt, Jesus hat mich noch nie verlassen. Wie könnte ich ihn verleugnen? Die Auferstehung, die bestätigt letztendlich das, was Jesus im Johannesevangelium im 14. Kapitel sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Und das ist es, was wir allen sagen müssen. Wir müssen es allen sagen, weil es eigentlich nichts Besseres gibt. Wenn ich so auf die Jahre zurückblicke, dann muss ich sagen, ich denke, dass ich in meinem Leben so ungefähr 4 Grundentscheidungen getroffen habe. Die erste schon vor vielen Jahrzehnten. Das war die Entscheidung, dass ich nicht das gemacht habe, was ich eigentlich, wenn ich meine Noten angeschaut habe, hätte machen sollen, nämlich Mathematik studieren oder so irgendetwas, sondern ich habe eigentlich schon, bevor die Noten so gut gewesen sind, gesagt, ich möchte ein Pfarrer werden oder Missionar werden und die Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Und dann einige Jahre später war ich an der Stelle, wo die Frage kam, was will ich jetzt eigentlich machen? Da sind einige gekommen und gesagt, wir konzentrieren uns lieber bloß auf Deutschland. Die Welt ist ein bisschen zu groß. Und ich habe zu ihnen gesagt, das ist schön, dürft ihr gerne machen, aber ohne mich. Denn ich bin davon überzeugt, dass Gott uns in die ganze Welt gesandt hat. Und eine ähnliche Entscheidung habe ich noch zweimal später getroffen. Ich habe gerne in Gemeinde gearbeitet, ob das jetzt in Frankfurt war oder auch in Gelnhausen. Aber jedes Mal habe ich mich entschieden zwischen Gemeinde und Mission. Und der Grund dafür ist einfach der, dass jeder überall von Jesus Christus hören muss. Es geht darum in unserem Leben als Christen, dass wir uns selber, alles, was wir sind und haben, in die Ewigkeit investieren. Bei jedem sieht es ein bisschen anders aus. Für mich war eines Entscheidendes, Paulus im Römerbrief im 15. Kapitel sagt, im 20. Vers, da stellt er fest, dass er überall im großen Teil des damaligen Römischen Reiches die gute Nachricht verkündigt hat. Und dann sagt er dazu, dabei habe ich es mir zum Grundsatz gemacht, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Jesus Christus bekennt. Wieso machen wir das eigentlich? Wieso versuchen wir gerade denen das Evangelium zu geben, wo noch gar nicht viel los ist oder gar nichts los ist? Wir machen das deswegen, weil die Bibel am Ende ein großartiges Bild zeichnet. In Offenbarung Kapitel 7, da heißt es, und da sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte. Die standen vor dem Thron Gottes und des Lammes. Das ist das Bild, das uns die Bibel vorstellt und sagt, nichts ist wichtiger als das. Diese Zahl, diese große Schar wird nur groß sein, wenn wir uns dafür einsetzen, dass Menschen von Jesus Christus hören. Seit der Auferstehung Jesu haben seine Jünger eine zuverlässige Zukunftsperspektive. Sie wollen überall jedem die gute Nachricht bringen. Und Christus wirkt. Er bekräftigt das Wort, wie er sagt, und er begleitet die Botschaft. Und darum geht es an Ostern. Dieser Tag, dieser Ostertag hat tatsächlich die Welt verändert. Und ich wünsche dir und ich wünsche es uns als Gemeinde, dass er auch uns in dieser Weise verändert. Wollen wir miteinander beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Danke, dass du die ganze Welt in deinen Händen hast und auch uns. Danke, dass du uns einsetzt, uns gebrauchst, damit andere von dir hören, von deiner Liebe erreicht werden. Wir preisen dich und wir loben deinen wunderbaren Namen. Amen. Wir wollen noch mal miteinander singen, ein Osterlied, und zwar Auferstanden aus des Grabes Nacht.